Mission Machen. Der Atreus-Podcast.
Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen. Ja, ich freue mich heute, Heinrich Arnold in meinem Podcast Mission Machen sprechen zu können. Lieber Heinrich, schön, dass du dabei bist. Ich versuche dich mal in aller Kürze vorzustellen, was ja in der Tat nicht so ganz einfach ist. Angesichts der Tatsache, dass du so viel gemacht hast oder nach wie vor so viel machst. Und du korrigierst mich gegebenenfalls, wenn ich da ein bisschen daneben gelegen habe. Du bist in mehreren Vorständen und Aufsichtsgremien tätig. Du arbeitest als Berater, Transformationsbeauftragter, Investor, Business Angel im Bereich der digitalen Innovation und Transformation. Du bist auch Honorarprofessor für Ingenieurwissenschaften der digitalen Transformation an der TU Berlin. Davor warst du CEO von Dedicon, was ja eine große oder vielleicht sogar Deutschlands größte Unternehmensberatung für Technologiemanagement ist. Und du hast, glaube ich, massiv an der Transformation dieser Beratungsfirma getan, dass das wirklich auch Digitalspezialisten werden. Davor warst du lange Jahre Präsident der Innovation Laboratories bei der Deutschen Telekom AG mit Standort in Deutschland, Israel und dem Silicon Valley. Da hattest du, und da werden wir sicherlich auch nochmal zu sprechen kommen, wirklich großartige Startups auch hochgezogen und entwickelt und dich wirklich in der Tat auch darum bemüht, Deutschland nach oben zu ziehen, was die 4.0-Initiativen betrifft. Ganz davor hast du, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, bei Oliver Wyman begonnen und studiert hast du an der TU München und im MIT. Also du kennst sowohl, glaube ich, das deutsche Bildungssystem oder das wissenschaftliche System, aber insbesondere auch das US-amerikanische System. Und wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, deine Spezialgebiete sind Innovation, Technologie, Strategie, angewandte Forschung und Entwicklung, Business Development, Startups. Also auch ein spannendes Umfeld. Habe ich einigermaßen das richtig getroffen oder einiges verpasst oder versäumt zu erwähnen?
Das stimmt alles. Es ist fast ein bisschen viel auf einmal, was aber daran liegt, dass der Aufbau von Neugeschäft aus Kompetenz etwas ist, wo man verschiedene Aspekte berücksichtigen muss und ins Spiel bringen muss, von Investment, von tiefem Technologieverständnis, Marktverständnis, Internationalität. Und das ist das, was sich durch meinen Lebenslauf durchzieht. Also es gibt einen sehr starken roten Faden und der heißt, wie schaffe ich neues Geschäft aus Kompetenz? Und da würde ich sehr gerne drüber sprechen, weil ich da viel erlebt habe, im Guten. Und da erzähle ich natürlich sehr gern drüber und werde mir auch Mühe geben, über die Dinge zu sprechen, die anstrengend waren oder nicht ganz so gut geklappt haben, weil da natürlich auch viel Einsicht, Lehre und Erkenntnis drin steckt für all jene, die eben aus Wissen viel Geschäft machen wollen.
Ja, prima. Ich glaube, das gibt dem auch schon mal einen guten, sag mal, Rahmen. Und lass mich das vielleicht auch nochmal präzisieren, worüber wir heute vielleicht auch sprechen wollen. Du hast mir ja auch da ein paar Punkte gegeben. Einerseits, glaube ich, das Motto never give up und nothing is impossible. Also diese Fähigkeit, sich auch durchzusetzen. Wir wollen heute auch mit dir oder ich will mit dir heute über das Thema Führung sprechen, insbesondere nach innen gerichtet. Du hattest da auch eine sehr interessante Definition genannt, der Brückengeneration, so in der du dich gewissermaßen selbst siehst. Ich glaube aber, das ist der gute Blick nach hinten, aber auch der gute Blick nach vorne. Wir wollen sicherlich auch über das Thema Digitalisierung und Technologiemanagement sprechen, weil ich glaube, das treibt uns ja alle. Merke ich ja auch bei meinen Kunden und was mich natürlich dann auch ganz besonders interessiert, weil du dich mit dem Thema natürlich auch sehr intensiv beschäftigt hast, das Thema KI. Und da eher in der Frage, wie kriegen wir es tatsächlich auch ausgerollt? Was können wir damit auch anfangen? Gar nicht so sehr technologisch. Aber lass uns doch mal beginnen mit der ersten Rubrik, meinem ersten Blog, das Thema Nothing is Impossible. Also was hat dich eigentlich dazu gebracht, sag mal, so hartnäckig zu sein, so umsetzungsstark? Was hat dich zu dem gemacht, was du letztendlich dann auch geworden bist?
Es gab eine ganze Reihe von Ereignissen, die sich hervorragend entwickelt haben und zu Beginn viele in meinem Umfeld, ich selbst auch, nur begrenzt an den Erfolg geglaubt haben. Das Interessanteste ist vielleicht der Umstand, warum ich in Berlin sitze und wie ich dahin gekommen bin. Es ist zu Zeiten der Fußball-Weltmeisterschaft aufgefallen, dass in Berlin mal wieder wirtschaftlich Flaute war, viel zu wenig los in Zahlen. 2004 sind in Berlin 30 Millionen investiert worden in neue Geschäfte, in Startups insgesamt. Die Zahl in München war zu der Zeit 1 Milliarde. Und als der Bundeskanzler damals die Erkenntnis hatte, dass man da mehr tun müsste, hat er mit den großen Organisationen Fraunhofer, Max Planck gesprochen, aber auch mit naturgemäß mit den führenden DAX-Konzernen, eine gute Auswahl davon. Deutsche Bank war dabei, Siemens war dabei, Deutsche Telekom. Jeder hat da was gemacht und die Telekom hat den Entschluss gefasst, ein Innovationszentrum und die Entwicklung von neuen Geschäften nach Berlin zu geben. Ich kam da in diesem, bei den ersten 20 Kämpfern an und es war sich mein Umfeld sicher, dass es nur schiefgehen kann. Das Gegenteil ist passiert. Berlin hat sich phänomenal trotz vieler erstaunlicher Umstände in der Infrastruktur, in der Politik zu dem entwickelt, was es nach wie vor geworden ist. Jetzt halt einfach ein Hotspot an Innovation, wo 2016 dann die 10 Milliarden Investmentgrenze für neue Geschäfte durchbrochen worden ist. Und der Erfolg war dermaßen phänomenal, dass ich es mir selbst nicht hatte vorstellen können. Was ich persönlich habe, ich habe schon so ein Kämpfergehen, also ich gebe nicht schnell auf. Viele Dinge sind mir leicht gefallen durch den Schulweg hinweg. Die ersten Grenzen habe ich gemerkt, als ich im Physikstudium auf Leute getroffen bin, die ein paar Größenordnungen schlauer waren als ich. Aber die Kindheit, gute Noten und so weiter haben mich geprägt, dass man durch Ehrgeiz und Einsatz vieles bewegen kann. Und
mir ist aufgefallen, du warst Jahrgangsbester. Ja? Ich meine, das muss man ja auch erstmal hinkriegen.
Das stimmt. Das macht das Leben auf der einen Seite leicht, aber so leicht dann auch wieder nicht, weil man denkt, man könnte alles. Aber Gott sei Dank habe ich die Grenzen dann schnell vorgeführt bekommen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass die Lebenserfahrung, die dann danach kam in der Berufstätigkeit, mich eigentlich wieder daran erinnert hat, dass mit entsprechendem Bemühen Dinge möglich sind, die man so nicht für möglich gehalten hätte. Es gibt noch ein zweites Beispiel, was mich da sehr geprägt hat. Nachdem der Ansatz von Open Innovation, was vor 20 Jahren eigentlich verbotenes Zeug war für Großkonzerne, wichtige Themen eben mit externen Partnern primär zu besprechen, nachdem das sehr, sehr gut funktioniert hat, hat man Ähnliches in Israel ausprobiert. Israelis waren damals schon auf einem guten Wachstumspfad und alles, was erfolgsversprechend war, war schon weginvestiert quasi. Und der israelische Präsident hat den Finanzvorstand der Telekom angesprochen, ob man sich nicht stärker engagieren möchte. Er hat das dann sich auch angeschaut und hat einen ziemlich schwierigen Fall hoch motiviert, einen Standort in der Wüste Negev, Beersheba, identifiziert als Standort, der unbeleckt war von der technologischen Entwicklung. Also man kann sagen, tendenziell hoffnungsloser Fall. Was aber da in ähnlicher Weise entstanden ist, ist durch intensives Engagement von Leuten, die bis zu dem Zeitpunkt Neurowissenschaft gemacht hatten und moderne Landwirtschaft, ist der Umstand passiert, dass durch gezielte Partnerschaften mit Industrieunternehmen da dermaßen Zug auf dem Thema Cybersecurity entstanden ist, dass es heute meiner Meinung nach der interessanteste Standort für Cybersecurity in der westlichen Welt ist, mit 10.000 Hightech-Jobs in der Domäne. Mhm. Und zwar interessanterweise entstanden aus der Überlegung, dass Gehirnforscher die Wirkung von Synapsen auf IT-Netze übertragen haben. Und das war so die erste Arbeitshypothese, an der man lang genug drauf rumgekaut hat. Und tatsächlich funktioniert heute in IT-Systemen, wenn es um die Cyberabwehr geht, vieles nach einem Muster, wie man es ursprünglich aus der Gehirnforschung genommen hat. Also auch ein, würde man sagen, tendenziell ziemlich aussichtsloser Fall, der sich aber zu einem phänomenalen Erfolgsmuster entwickelt hat. Und sowas gibt mir natürlich zu denken, beziehungsweise hat mich veranlasst, solche Situationen gezielt zu adressieren. Also wenn zu mir irgendeiner sagt, das ist aussichtslos, dann wäre ich erstmal hellhörig und dann steigt das Interesse. Und klar, kommt erstmal die aus dem Affekt die Reaktion, will ich doch mal sehen. Und in der Tat ist es so, dass die landläufig als hoffnungslos identifizierten Fälle diejenigen sind, die vielleicht sogar die hoffnungsvollsten sind. Wenn jeder mit dem Erfolg rechnet, dann ist natürlich der Innovationsrendite gering und wenn keiner damit rechnet, entsprechend extrem groß. So, und dann kommen wir auch zum nächsten Punkt. Wir machen das in Deutschland weniger oft, uns gezielt auf solche schwierigen Fälle einzulassen, als es an anderer Stelle der Fall ist, von dem wir jetzt merken, dass sie als Volkswirtschaft an uns Europäern vorbeiziehen. Also ich spreche da von Chinesen und von den bekannten Westküstenamerikanern, für die diese Denkweise, wie ich gemerkt habe, eigentlich auch eingebaut ist. Die sagen, also gebt mir einen schwierigen Fall, der ungelöst ist, und an dem arbeite ich mich ab. Ich bin dann aus diesem Anfangsteam in Berlin aufgrund der ersten Erfolge sehr schnell wichtiger im Konzern geworden, war dann, wie du erzählt hattest, auch der Chef der Konzerninnovation. Und eine Sache hat mir zu denken gegeben. Die CEOs sagten: Heinrich, warum muss das so teuer sein? Er ist doch digital, darf doch nichts kosten eigentlich, oder? Und also das hat lange in mir gearbeitet, aber ich weiß mittlerweile die Antwort: kostet immer was. Also ich habe die 450 Unicorns ausgewertet, die es vor 2 Jahren gab, und geschaut, wie teuer es ist, 1 Milliarde Wert zu schaffen weltweit. Und die Antwort ist: über 200 Millionen Investment muss man bereit sein zu investieren, um global relevante Werte zu schaffen. Und das wäre auch, würde ich sagen, meine Randbedingung zum Einfachmachen. Also einfach machen, ja, aber schon ernsthaft. Ernsthaft, richtig und mit Investment. Und irgendwas machen, es ist gut für einen Anfang, aber es muss auch auf dem Weg dann müssen die ernsthaften Investments folgen. Und wenn dann Leute zu mir sagen, ja, Arnold, wir haben das ausprobiert, wir haben dann verschiedene Initiativen gestartet über Incubator, Accelerator, wir haben versucht, dann neue Produkte zu entwickeln. Testfrage dann, wie hoch war das Investment? Und wenn die Zahl dann entsprechend überschaubar ausfällt, dann kann man mit gutem Gewissen sagen, ihr habt es ja noch gar nicht richtig probiert. Also einfach machen, aber ernsthaft wäre meine Ergänzung auch für das Gespräch heute, was ich mir überlegt hatte.
Eine Frage: Warum fällt es uns in Deutschland so schwer? Liegt es daran, dass wir von der Mentalität her dazu neigen, diesen Widerstand nicht zu überwinden, oder haben wir nicht die Lust am Innovieren?
Also jein. Ich würde sagen, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite überhaupt nicht. Ich habe mir dann auch angeschaut, wie alt im Durchschnitt die erfolgreichsten Unternehmen sind. Und in USA ist es so, dass die Fortune 500 Unternehmen im Schnitt 20 Jahre alt sind. Und so im Umkehrschluss kann man sagen, etablierte Geschäftsmodelle laufen aus, neue werden gegründet, so ist es da halt. Und ganz anders in Europa, da ist das Durchschnittsalter der etablierten Unternehmen 128 Jahre alt. So, und wenn man 128 Jahre sich auf der Zunge zergehen lässt, würde ich mal sagen, gehören die Unternehmen offensichtlich zu den resilientesten, erneuerungsstärksten Organisationen, die man sich so vorstellen kann, wenn man davon durch soziale Systeme, vom Kaiserreich, durch 2 Weltkriege, durch Produktportfolio, wo das Aktuelle gar nichts mehr mit dem zu tun hat, was ursprünglich mal angefangen worden ist. Also offensichtlich ist es so, dass wir in Europa sehr wohl den Ehrgeiz oder das Geschick, den Skill und den Aufwand, also erstmal das Geschick haben und den Aufwand betreiben, etablierte Dinge zu erneuern. Das ist auch eine Kernüberzeugung von mir, und ich glaube, dass es mehr Sinn macht, über die Erneuerung in Europa nachzudenken als woanders, wo einfach eher Fire and Forget herrscht. Also wenn das Geschäftsmodell abgelaufen ist, Cash Cow melken, auslaufen lassen, neues gründen. In Europa ist es über Generationen so gewesen, dass wir sehr gut drin waren, Dinge zu erneuern. Was ist jetzt aber in den letzten 30, 40, 50, 60 Jahren passiert? Wir haben durch das Einhalten, das wirklich super exakte Einhalten von Standards, hochqualitative Produkte, physische Produkte hergestellt. Und der Erfolgsfaktor, tatsächlich alles, was nicht Kerngeschäft ist, was nicht im Fokus ist, wegzustreichen, hat uns geholfen. Monokulturen zu schaffen, hochstandardisiert, mit großer Wiederholgenauigkeit, mit relativ hierarchischen Strukturen, ist ein typisch deutsches Erfolgsmuster gewesen. Und da kommt jetzt meine Generationensache rein. Da sind natürlich in diesem Kontext ganze Generationen groß geworden. Denn man gesagt hat, also Oberingenieur, die Führungskraft, die weiß genau, wie es läuft. Der sagt allen anderen, welchen Teil sie davon übernehmen müssen, bricht die Verantwortung runter. Und jeder wiederholt dann täglich genau das, in was wir gut sind. Und alles andere bitte ausblenden. McKinsey hilft dabei, die Dinge wegstreichen, die da überflüssig sind. Und wir haben ganz, ganz tolle Monokulturen geschaffen. Wenn sich jetzt aber die Situation verändert, wie im Moment, wenn die Weltwirtschaft, die Technologien sich dermaßen massiv verändern, dass es Riesenchancen für neue Produkte, für neue Konstellationen, für neue Geschäftsmodelle gibt, dann muss ich mich anders verhalten. Dann kann ich nicht mit meinem Erfolgsmuster Wiederholgenauigkeit ankommen, muss ich mit was anderem ankommen. Dann brauchst du natürlich Flexibilität, Agilität, man muss ausprobieren, einfach machen, man muss starten, schauen, was passiert, daraus lernen, wieder lernen und so weiter. Und das einfach machen widerspricht natürlich dem generalstabsmäßigen Führen von diesen Monokulturen. Und dadurch, dass wir eben da so erfolgreich waren über Jahrzehnte hinweg, ist es natürlich auch gegen die Intuition zu sagen, jetzt machen wir es ganz anders. Ja, wir leben ja nach wie vor auch davon.
Aber eigentlich, wenn ich mir jetzt gerade auch deine Beispiele angucke, also wenn du hast jetzt die Fortune 500 angesprochen, die letzten 20 Jahre, dann sind das natürlich im Wesentlichen die Techies, die Tech-Companies,
genau.
die Hyperscaler, die ehrlicherweise disruptierten, Geschäftsmodelle disruptierten, vielleicht aufgrund einer Art, die uns nicht bekannt erschien oder bekannt war. Wir, so sehe ich das, wenn ich mir jetzt die Automobilindustrie angucke, den Maschinenbau angucke, zwei starke Säulen der deutschen Industrie, in der deutschen Wirtschaft, dann sind es natürlich evolutorisch gewachsene, sicherlich aufgrund dieser Art des Denkens und des Handelns, sehr evolutorisch gewachsene Firmen und Technologien, ne, ausgereift bis zum letzten Cent oder bis zur letzten Effizienzreserve. Und dann plötzlich hier Disruption.
Genau. Eigentlich Katastrophe oder schließt sich fast aus. Und natürlich die Frage, geht das überhaupt? Gibt es da Beispiele, wo das erfolgreich gelaufen ist? Und wie haben die es gemacht? Absolut. Das sind die Fragen, die sie aufdrängen. Und die Antwort ist, ja. Es gibt Gott sei Dank die Beispiele. Ist auch klar, wie die es gemacht haben. Und ja, also hier mein Beitrag ist auch zu promoten, ist genau so zu versuchen, wie es die paar wenigen erfolgreich geschafft haben, die schon ziemlich weit sind.
Lass mich nochmal ganz kurz zurückspringen auf diesen Drang von dir, es zu beweisen, dass es geht. Und war so auch diese Innovation Hubs entstanden? Hattest du hier quasi Themen auf dem Tisch, wo du sagtest, ich brauche nur das richtige Setup und krieg dann diese Dinge dann zum Reifen, zum Wirken? Wie kam es dazu?
Also guter Punkt. Das ist auch so eine erstaunliche Geschichte, die mir über die Jahre Zeit wurde. Ich war ziemlich lang in den guten Zeiten da der Innovationschef der Telekom, habe aber nie etwas erfunden. Und es ist nicht so, dass ich vielleicht ein schlechter Erfinder bin. Ich weiß es nicht. Es war einfach nicht erforderlich, sondern dann vom Führungsverständnis her bin ich einer, der sagt, also am besten bin ich bei unklaren Situationen, wo der Markt, die Anforderungen unklar sind, ein Chef, der immer dann auf den Plan tritt, wenn Unterstützung angefragt ist und ansonsten bitte aus dem Weg geht. Und was ich gemerkt habe, dass mein Beitrag nicht darin lag, ein neues Patent zu schreiben, irgendwas zu erfinden, sondern die Dinge, die wo schon hervorragende Kompetenz drin gesteckt hat, weiterzuentwickeln, zu matchen mit Bedarfsträgern, mit Kapital. Und das ist das Ding, was ich tatsächlich die meiste Zeit gemacht habe. So erklärt sich auch mein Lebenslauf, dass ich da in der Investmentszene einen Anker drin habe, dass ich auf der anderen Seite sehr stark marktlich im Business Development ebenfalls unterwegs bin, um die Verbindung zu schaffen zwischen Leuten, die was wissen, den Leuten, wo vielleicht das Geld herkommt, den Menschen, die helfen können, das Produkt dann zu skalieren. Und also ganz klar, das ist völlig durchschaut. Es war nie erforderlich, irgendwas selbst nochmal zu erfinden, sondern es waren immer mehr als genug Ideen da, eher Qual der Wahl. Liegt an der Konstellation. Also ich glaube auch, dass so ein Dreieck aus hochkompetenten Leuten, wie sie die Unis nach wie vor produzieren, etablierte Unternehmen, die eine Marktreichweite haben, wie die europäischen Konzerne sie alle haben, wie sie auch die Hidden Champions, die Mittelständler alle haben, plus kombiniert mit dem, wir fast sagen, notorischen Investment-Drive von jemandem, der sagt, also alle halten mich für bescheuert, aber ich lege mein Geld trotzdem nach Potsdam, wie es der Hasso Plattner gemacht hat. Wenn man die drei Dinge zusammenbringt, dann glaube ich, kann man dieses Entstehen von massiven Konzentrationen an Neugeschäft, kann man das überall da wiederholen, wo man die drei Sachen zusammenbringt. Schlaue Leute aus Unis, etablierte Unternehmen, Private Partnerships oder eben Zusammenarbeit mit den Spitzentechies oder Leuten, die an der Vorfront von Erkenntnisgewinn arbeiten und eben den Investmentleuten. Ich bin der tiefen Überzeugung, das geht überall.
Es bringt uns vielleicht danach noch zu diesen Innovationshubs, was ja vermutlich auch so eine Zusammenfügung von diesen drei Ecken eines Dreiecks eben mitbringen muss, um dann erfolgreich zu sein. Lass mich noch eine Frage stellen, weil mich es wirklich treibt. Was hat dich mit diesem Talent und mit dieser Lust aufs Machen damals zu Telekom gebracht. Könnte man sagen, Telekom ist vielleicht jetzt nicht der innovativste, vielleicht ist es aber auch nur ein Irrglauben meinerseits. Was hast du da erkannt, was dir genügend Grund gegeben hat zu sagen, da will ich wirken?
Also die Kette geht schon ein bisschen früher los. Ich habe ja danach nach der TU München dann in Kalifornien studiert, in Stanford. Und viele der Leute, die mit mir da studiert haben, ja, die sind zu einer Firma gegangen, wo die Bay Bridge da als Logo abgebildet ist, wo wir gedacht haben, mein Gott, wie langweilig, Router programmieren. Also war Cisco, wäre tatsächlich vielleicht eine kommerziell interessante Berufswahl gewesen, aber der erste Punkt war dieses Defizit an kulturellem Umfeld und so weiter. Ich habe das einfach sehr vermisst. Also wie klar, war ein guter Bayer, habe insbesondere Italien vermisst, wie es uns immer so geht als Bayern, aus dem kulturellen Kontext. Also so erklärt sich, dass ich dann eben nicht im Silicon Valley hängen geblieben bin, obwohl es manchmal kurz davor war. Und die andere Sache, die mich schon umgetrieben hat, ich war dann, bevor ich zur Telekom ging, noch bei einem deutsch-chinesischen Startup. Und was ich da gemerkt habe, ist schon dieser unbändige Ehrgeiz, wie eine ganze Volkswirtschaft daran arbeitet, besser zu werden. Da war der chinesische Standort, damals ist er immer noch in Shanghai Pudong, also da in dem neuen, also so neu jetzt auch nicht mehr, aber dem Areal um den der anderen Seite da von dem Shanghai-Fluss. Und die Bauhämmer haben 24 Stunden, 7 Tage die Woche da gehämmert. Und das ist wirklich ein bleibender Eindruck noch immer für mich gewesen, wie man da mit unbändigem Willen versucht, die Sachen zu schaffen. Also Qualität mal dahingestellt, aber es ist da, also Pause gab es da nicht. Und ich habe mir immer gedacht, okay, jetzt bin ich da, Heinrich, okay, mit den Gehaltserwartungen 10-mal so hoch wie damals ein Chinese, bin ich 10-mal so gut wie, also was muss ich alles machen, damit ich das auch rechtfertige? Und die Überlegung, die sitzt mir nach wie vor tief im Nacken. Und ich glaube, wir haben das jetzt, wenn die Chinesen auch teurer natürlich, also deswegen ist der Abstand nicht mehr so groß, aber sind auch natürlich viel leistungsfähiger geworden. Also der Antrieb steckt mir nach wie vor im Nacken. Was ich auch gelernt habe, ist, in Shanghai Pudong kann ich nicht, selbst wenn ich es vielleicht identifiziert habe, als unglaublich dynamische Umgebung, ist nichts, wo ich leben will. Also ich muss was tun, um in dem Umfeld, wo ich bin, für die Wettbewerbsfähigkeit zu sorgen. Das treibt mich, gibt mir auch ein sehr, sehr gutes Einkommen. Also die Wahl ist nicht so schlecht. Wie komme ich da auf die Telekom? Ich kannte die Telekom vorher schon und ist eigentlich auch so ein, nämlich kannte ich aus der Ausgründung des Kabelgeschäfts. Damals war ich noch Berater, wo man auch gesagt hat, das geht gar nicht, man kann das Kabelgeschäft nicht ausgründen, kann die Leute nicht in der Mitte durchschneiden. Die einen machen Telefonie, die anderen Fernsehkabel, geht gar nicht. Und noch dazu war die Idee, dass in Regionen zu unterteilen, damit nicht gleich hinterher der neue Wettbewerber entstanden ist. Und siehe da, hat doch funktioniert, hat hervorragend funktioniert. Und ich habe also insbesondere das Pflichtbewusstsein der Telekom-Kollegen hat mich angezogen. Also ich fand die unglaublich sympathisch in der leicht chinesischen Anmutung, die Dinge richtig zu tun. Also gibt viele seltsame Dinge, die ich vielleicht auch noch erzähle, aber das fand ich hochsympathisch und habe mir gedacht, doch, also die, genau, diese Gruppe von Leuten, die muss auf jeden Fall in die Zukunft weiter extrapoliert werden. Genau, es gab dann noch ein paar kleine Sachen. Wir haben unseren Sohn gekriegt, wollte dann nicht mehr nach China fliegen die ganze Zeit und habe gedacht, naja, vielleicht wird das mit der Telekom dann auch 5% ruhiger. Das ist nicht passiert, ist nicht ruhiger geworden, aber viele andere Dinge sind passiert dann in der Zeit.
War ja dynamische Zeit, war ja schon zu.
Dynamische Zeit, es ist vieles Neues entstanden. Wie gesagt, das Security-Geschäft mit 7000 Leuten hat den Ursprung da in diesen Initiativen. Hm. Auch passend zum Zeitgeschehen. Es gab ja einen Abhörskandal der amerikanischen Administration, die Angela Merkel abgehört haben. Und wir haben es damals geschafft, tatsächlich ein komplett abhörsicheres Telefon zu bauen. Man hat die Situation damals noch nicht so eingeschätzt wie jetzt. Also ich dachte schon, damit schließe ich zu Elon Musk auf und die Dinge werden millionenfach gekauft. Damals war die Situation eine andere als heute. Also es hat nur begrenzt interessiert. Würde man sagen, die Bundeswehroffiziere hätten das jetzt gebraucht, jetzt so rückblickend nach dem, was letzte Woche passiert ist. Aber auch wenn der ursprüngliche Plan sich anders rausgestellt hat, sind eben nicht zu einem globalen Hersteller von sicherer Telefoniesoftware geworden. Aber es hat sich eben dieses Security-Geschäft dann sehr stark mit der Kompetenz entwickelt und ist jetzt das größte Europas, würde man sagen, auch nicht schlecht, vielleicht sogar noch besser vom Geschäftsvolumen her. Und das ist ja die andere Geschichte, wie das so ist mit Erfolgen. Also auch mit ehrlichem Bemühen dranbleiben. Es ist was Hervorragendes entstanden. Hatte ich das so auf dem Plan? Gar nicht. Und damit muss man auch umgehen können, dass die Dinge sich dann anders entwickeln dürfen, als sie ursprünglich auf dem Plan stehen.
Ja. Lass uns mal ganz kurz schwenken. Du hattest es vorhin schon kurz angesprochen, Brückengeneration. Ich denke, du hast es jetzt gerade im Kontext der Entwicklung angedeutet, wie vielleicht die westliche, nein, nicht westliche, europäische, vielleicht die deutsche Wirtschaft sich entwickelt hat und dann eher dieses disruptive, ganz anders denkende aus der Tech-Welt der letzten 20 Jahre. Du selbst siehst dich als Brückengeneration, was ja Riesenvorteile beinhaltet, denn du weißt, wie die, ich sage jetzt mal, alte Welt tickt und weißt, was auf uns zukommt.
Also das stimmt. Das ist auf der einen Seite, es ist nicht leicht, aber es ist natürlich total spannend. Also ich kenne die Vorstandsetagen aus dem letzten Jahrhundert noch, wo eben Zigarre geraucht worden ist und die S-Klasse des Chefs im Rosenbeet im unten im Eingangsbereich dann geparkt ist. Also diese Situationen, die jetzt eher anekdotenhaften Charakter haben, kenne ich noch aus eigener Anschauung und natürlich auch ein Führungsstil, wo schon, also ob absichtlich oder einfach so passiert, aber wo so ein bisschen Einschüchterung schon auch Teil, also Respekt genannt, aber wo ich sage, es ist schon da, so die so ein bisschen gruselige Ehrfurcht vor dem Chef war da schon Standard vom Führungsverhalten her. Und in der Tat ist das in der Zwischenzeit sehr anders. Und im Übergang war ich auch sehr am Zweifeln tatsächlich. Also wie das so ist, muss ich mich selbst anpassen, muss ich Leute stärker einschüchtern, mit denen ich da arbeite, damit die das auch tun, was getan werden muss. Und ich hatte da eben diesen kalifornischen Führungsstil aufgegriffen, der freundlich, empathisch und embracing ist, alle versucht da zu mobilisieren, aber gleichzeitig eine extrem hohe Anforderung an Ergebnis und an Output, an Qualität auch hat. Das war für meine Kollegen, für meine Mitarbeiter war das irritierend, weil sie sowas nicht gewohnt waren, haben gedacht, also entweder hat man da einen grimmigen, einschüchternden Chef, da muss man aufpassen und gute Leistung bringen, oder einen freundlichen, komme ich vielleicht mit weniger durch. Das war manchmal irritierend. Was sich aber unterm Strich gezeigt hat, ist, dass ich mit, also sagen wir, Gott sei Dank hatte ich nochmal einen Coach, der mir dann bestätigt hat, dass meine motivierende Art an der Stelle, wo ich üblicherweise tätig bin, genau das Richtige ist. Und es hat sich gezeigt, dass die Eigenmotivation der kompetenten Leute zu matchen auf die Themen, die gelöst werden müssen, und die Eigenverantwortung zu stärken und als Chef zu sagen, wo kann ich helfen, wo bin ich im Weg, die viel bessere und die viel erfolgsversprechendere ist, als so zu tun, als wüsste man alles und das über an Leute runter zu delegieren. In Teilen ist es auf jeden Fall auch eine Generationenfrage. Und sie hat auch, warum? Weil tatsächlich die Geschäftswelt von Mitte der 60er bis in die 2000er eher von stabilen Rahmenbedingungen geprägt war, im Großen und Ganzen. Es gab immer Technologiesprünge, die man sich anschauen kann. Maschinenbau sind ein paar durchgezogen, wo es den europäischen Maschinenbau fast hätte erwischen können, als Computersteuerung eingeführt worden ist. Siemens hat gerettet zu der Zeit. Gab schon was, aber diese gestaffelten Technologieschocks, wie sie aktuell durch die Wirtschaft ziehen, gab es so nicht. Und deswegen ist es gut, dass wir den Führungsstil anpacken und auch richtig und wichtig, dass man den ändert, weg von eher an einem kontrollierenden Überwachen und Nachvollziehen von Standards hin zu einem Matching von Kompetenz und Dingen, die getan werden müssen.
Ist das nicht sogar, sagen wir mal, das Fundament für Kreativität, Innovation und Entdeckung?
Absolut. 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 Also da muss man so wirklich, das ist wie klar. Also es ist ja schwierig. Also man muss das rohe Ei vorsichtig anfassen, die Kompetenz, damit sie nicht wegflutscht und Leute dann nicht mehr über das reden, was sie können. Man muss also auch ein komischer Umstand, dass Menschen, die sehr gut sind im Kompetenzaufbau, doch häufig eher introvertiert sind und was den aus diesen Leuten raus moderieren muss, raus interviewen muss, was da drin steckt. Und häufig muss man sie auch einen Schritt weiterbringen, dass sie dass sie dann in interdisziplinären Teams bereit sind zu arbeiten. Das ist eine delikate Geschichte. Also man kann es auch nicht einfach so laufen lassen, muss die Leute schon reinschieben in so einen Kontext, wo es dann auch einen Schritt weitergehen kann. Aber das ist, ja, stimmt schon, hat schon was mit Eierlauf, mit rohen Eiern zu tun.
Ja, merkst du, dass sich da auch auf, sag mal, breiter Ebene in der Richtung was tut? Oder haben wir nach wie vor eine sehr stark hierarchische Führung?
Wir haben beides. Also der Punkt ist auch, beides hat eine Rechtfertigung, wenn es an der richtigen Stelle ist. Wir haben ja nach wie vor den Großteil der europäischen Wirtschaft in angestammten Produkten, wo eine Einhaltung von exakten Normen auch absolut wichtig ist, was die Lebensdauer der Produkte, Qualität und so weiter angeht. Das ist unbestritten und da ist auch eine andere Führung erforderlich und nötig als bei den Bereichen, wo eben Neues entstehen muss. Das Worst Case ist, wenn ich die beiden Dinge verwechsle, wenn ich sehr lässig und flexibel in Bereichen unterwegs bin, die einfach eine hohe Prozesswiederholgenauigkeit brauchen. Und umgekehrt ist auch ziemlich schlimm, wenn ich versuchen würde, Leuten, die Top-Wissensträger sind, denen zu sagen, was richtig und was falsch ist. Das muss dann jeweils anders passieren. Und das ist auch Kernüberzeugung oder auch Beobachtung, wie es bei Unternehmen funktioniert, die es schaffen, Neues reinzubringen, nämlich gezielt in den Bereichen, wo Neues entstehen soll, eine andere Art von Umgang und Führung zulassen als in den angestammten Produktbereichen. Ist nicht ohne Spannung. Und das ist dann die Aufgabe der Manager, das auszutarieren. Neid und Missgunst gibt, hat man die ganze Zeit auch in den Bereichen, wo ich war. Warum dürfen die das? Warum haben die eine andere Ausstattung? Warum sind die Arbeitszeitenregelungen anders? Warum müssen die Zeiten nicht stempeln und so weiter? Also muss man erklären, auch auseinanderhalten. Richtig schwierig ist, wenn Stammgeschäft und neues Geschäft an einer Stelle ist. Also wenn man im täglichen Umgang dann aufeinander trifft, sehr schwer. Jetzt im Telekom-Fall war es eine gute Entscheidung, dass Stammgeschäft in Bonn gemanagt wurde und Neugeschäft woanders. Also in dem Fall in Berlin, dann USA, Silicon Valley. Und die Spannung muss halt das Management dann aushalten, dann die Brücken zu bauen, dann Kerngeschäft und Neugeschäft. Also Mehrhändigkeit, sagt da die Innovationsforschung dazu.
Ja. Okay. Startup versus Corporate Ventures. Ist denn dann so ein Corporate Venture, der ja vermeintlich, vielleicht ist es nur eine Fehlinterpretation meinerseits, doch mehr am Corporate hängt, ist das dann ein Versuch zu innovieren, aber eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil zu nahe am Corporate?
Also ja und nein. Also der Angang über Corporate Ventures eine Erneuerung herbeizuführen ist absolut richtig. Zum Beispiel Sartorius hat das intuitiv richtig gemacht, ohne dass sie es jemals so genannt hätten. Über Jahrzehnte hinweg immer wieder parallele Geschäfte hochgefahren, vom Wägehersteller zum Laborausstatter. Die Prozentanteile haben sich komplett gedreht. Schindler hat es geschafft, zum Data-Driven Manufacturing Provider den Kategoriewechsel zu schaffen, ohne dass sie es so genannt hätten. Aber im Endeffekt haben sie abgesetzte Initiativen geschaffen, die sie erstmal also geschützt haben vor dem Übergriff des etablierten Geschäfts, dass dieses neue Geschäft, die neue Kompetenz wachsen lassen, bis es stark genug war, um es dann wieder zu reintegrieren. Und so muss man es machen. Und das sind auch, klar, gibt noch 500 andere Sachen, die man im Blick haben muss, aber diese neuen Entities nach eigenen Regeln laufen zu lassen, das ist schon der Schlüssel, inklusive eigenem Budget natürlich, was dann nicht den jährlichen Cost-Cutting-Zyklen unterliegt. So, und die Corporate Ventures, die dir wahrscheinlich im Kopf sind, die dann irgendwann mal eingestellt werden, die haben häufig schon gemeint, dass sie eben zu synergetisch geführt werden, also dann versuchen sollen, operative Probleme zu lösen, die den üblichen Optimierungszyklen unterliegen, Cost-Cutting und so weiter. Das heißt, die in der Regel halten die nicht länger durch als 18, 36 Monate, zwei, drei Optimierungszyklen, dann war es das wieder. Und natürlich auch häufig unterfinanziert, dass man versucht, mit 5 Millionen die Welt zu erobern. Da können wir jedem von vorne weg schon sagen, das wird nichts werden.
Lass uns einen Blick werfen auf Digitalisierung, Innovation, technologische Transformation, was ja uns alle treibt und dich ja insbesondere treibt, ja auch als Professor an der Uni mit genau diesem Schwerpunkt. Ich habe jüngst gelesen von dem Johann Dietrich Wörner, der ist Präsident der AKTEC, Ich glaube, es war ein Zitat oder ein Interview im Handelsblatt, wo er sagte, Deutschland hat ein Problem mit Innovation. Siehst du das auch so? Und als Professor, der ja mit vielen jungen Studenten zu tun hat, musst du ja im Prinzip alles tun, dass du hier so viel Gier nach Innovation schaffst, dass wir da keine Zukunftsangst haben musst. Wie siehst du das die Bemerkung von Herrn Wörner, Deutschland hat ein Problem mit Innovationen?
Ja, haben wir in der Tat, weil wir so einen Krisenreaktionsmechanismus eingebaut haben, der in den letzten Jahrzehnten immer gut funktioniert hat, wenn eine Krise kommt, erstmal hochvorsichtig mit den Mitteln umzugehen. Das heißt, alles, was wirklich nicht überlebensnotwendig ist, runterzufahren und einzustellen. Jetzt haben wir die Situation, dass wir diese Stacked Crisis haben. Alle 6 Monate kommt irgendeine wirklich neue, absolut menschheitsunnötige Entwicklung. Und die Reaktion der deutschen Industrie zum großen Teil ist, auf die Bremse zu treten bei nicht betriebsnotwendigen Investitionen. Das könnte man auch anders machen. Und müssen wir auch anders machen, dass wir uns gezielt Bereiche raussuchen, wo man eben trotzdem oder genau in der Krise investiert. Habe ich leider vergessen, wer den schlauen Spruch gesagt hat, never waste a good crisis, aber das bezieht sich auch auf das schlaue Investieren. Da kriege ich ja die kompetenten Leute, die Märkte eigentlich für einen guten Preis zugeliefert. Und ich habe das war auch Teil der Dinge, die ich mir in Deutschland angeschaut hatte. Wie war das damals, als die CNC-Technik ankam von den Japanern? Alle dachten, das war's jetzt. Die rein analoge Maschinenbau, Werkzeugmaschinenhersteller können da nicht mithalten. Und der Punkt war, dass man den Technologiesprung geschafft hat, wie gesagt, dank der Sinomerik-Technologie in dem Fall. Und man sieht aber auch, dass Unternehmen, die gezielt in der Krise investiert haben in die neue Technologie, die haben sich in der Zeit an die Spitze andersrum formuliert, die deutsche Führungsposition in vielen Maschinenbaubereichen stammt noch aus der Zeit, wo dieser Technologiesprung stattgefunden hat. Also wo einige Unternehmen gezielt investiert haben, Firmenaufkäufe, Kompetenzzukäufe, und das ist eine gute Zeit. Bei der ersten Bubble Burst sieht man das Gegenteil. Da haben im Grunde die deutschen Europäer alle ihre Online-Shops geschlossen, haben gesagt, das ist Mist, jetzt wissen wir es wieder. Das hat Amazon nicht gemacht. So, und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir eine Weltdominanz von Amazon, die genau in der Krisenzeit sind da reingestoßen in diese Sachen. Und deswegen bin ich dankbar für so Gelegenheiten wie jetzt, dass wir zumindest darauf hinweisen können, nicht investieren in Krisen ist echt eine schlechte Idee. Also die abwarten und nichts machen, ist auch, wenn man sich mal anschaut, wie es bestimmten Industrien läuft, ist absolut die schlechteste Idee. Also Hauptsache irgendetwas machen, ist tatsächlich auch statistisch. Lustig ist sogar egal, was man macht. Ist immer besser als abwarten und einfach so weiter wie bisher. Also irgendetwas machen ist, also deswegen Motto deiner Serie genau richtig, irgendwas machen ist besser als nichts machen. Und noch besser ist es natürlich, antizyklisch dann zu investieren in die Kompetenz. Und wenn man das nicht tut, da teile ich natürlich dann den Stress von Herrn Wörner zu sagen, das ist falsch. Also warum passiert uns das wieder? Haben wir ja 2003, 2004 schon komplett falsch gemacht.
Also ich bin dir dankbar, dass du das auch so laut vertrittst. Ich versuche auch meinem Kunden zu erklären, jetzt nur reflexartig Kostenmanagement zu betreiben. Das ist sicherlich wichtig, aber das eine tun und das andere nicht lassen, hier gezielt Ressourcen einzusetzen. Ich glaube, das hat in vielerlei Hinsicht Relevanz. A, glaube ich, kann man tatsächlich sich vorbereiten auf die nächste Phase des Booms und möglicherweise andere überpowern. Und ich glaube, es hat auch was mit Retention zu tun. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, Mitarbeiter zu halten und
absolut
weiterhin zu begeistern für neue Ideen und sie dann an solchen Projekten weiterarbeiten zu lassen. Mich treibt auch immer so ein bisschen die Sorge. Ich meine, du verfolgst Digitalisierung und auch technologisches Innovieren ja europaweit, eigentlich weltweit. Du bist sehr häufig auch in verschiedenen Ecken dieser Welt, ob jetzt Israel, du hast es vorhin genannt, die sich ja irre entwickelt hatten, die letzten Jahrzehnte, möchte ich fast sagen. Und du bist in den USA, du bist auch in Asien. Was machen wir falsch, um dieses Thema Digitalisierung nicht stärker anzuschieben? Oder vielleicht haben wir aufgeholt, weiß es nicht. Wie ist da deine Sicht?
Wir Also wir machen uns was vor an der Stelle. Und ich glaube, vom Münchner Kreis eine Untersuchung im letzten Jahr, wo die CIOs gefragt worden sind, wie weit sind wir mit der Digitalisierung? Und die Antwort war mehr oder weniger eigentlich fertig. So, und dann stellt sich natürlich die Frage, wie passt es? Die einen sagen, wir sind fast eigentlich fertig. Und an anderer Stelle sagt man, wir haben eigentlich volkswirtschaftliches Problem mit Digitalisierung. Von was, also wie kann das sein? Und die Antwort liegt darin, dass Digitalisierung natürlich eben nicht die Umstellung von existierenden Prozessen mit digitalen Tools auf automatisierte Abläufe ist, sondern die anderen 90%, die noch nicht angegangen sind, ist ja, was heißt das fürs Geschäftsmodell? Wie erreiche ich den Kunden anders? Welche Partnerschaften sind da möglich? Was kann ich da an As-a-Service-Geschäftsmodellen in die Welt setzen, die weit über das hinausgehen, was bisher bei Produktabverkäufen möglich war. Und da sind wir komplett am Anfang. Und das ist auch ein Stress, den ich schon habe und sehe. Bin auch mit Unternehmen da unterwegs, wie Anacision zum Beispiel, die du ja auch kennst, beziehungsweise den Remote Monitoring Anbieter aus Israel, auch in der Diskussion gemeinsam. Wir sind bei Weitem noch nicht an der Stelle, dass wir sagen könnten, wir haben das Thema Manufacturing Product as a Service komplett durchschaut, obwohl es wichtig wäre. Jetzt hat mir kürzlich auf einer Messe jemand erzählt, dass man eigentlich sogar an Artillerie as a Service denken müsste, aber da wird es ja sehr deutlich, so ein Geschütz hilft ja in einem anderen Land nichts, wenn ich es nicht warten und betriebsbereit halten kann. Also es hilft, was zählt, sind natürlich die Verfügbarkeit dieses Geschützes und nicht die Anzahl davon. Und also es fängt gerade erst an, egal ob das dann Solarenergie as a Service ist, wo man sagt, warum muss es eigentlich jeder wieder neu lernen und kann eigentlich nicht sich irgendwo aufschalten, wo es schon vernünftige Modelle gibt. Es gibt dann auch die Beispiele mit der Energieladeinfrastruktur, erste Ansätze, wo man als Grundbesitzer die Fläche zur Verfügung stellt und ein Anbieter macht alles andere. Also quasi Charging as a Service inklusive dem Rückfluss von den Vergütungen an denjenigen, der den Grund und Boden da zur Verfügung stellt und mit allem anderen den Eigentümer in Ruhe lässt. Und so, und das ist ein Riesenhub. Das ist auf jeden Fall die Wirtschaft von morgen, ist auch meiner Meinung nach die Antwort auf das ganze Nachhaltigkeitsproblem. Also solange wir Produkte herstellen, wo wir darauf angewiesen sind, dass die irgendwann mal weggeschmissen werden, damit wir neue verkaufen können, solange haben wir natürlich das große Nachhaltigkeitsproblem ebenfalls nicht gelöst. Und deswegen, es wird auf jeden Fall kommen. Wir sind gerade erst am Anfang davon. Wenn es von Europa aus nicht kommt, dann kommt es von woanders her. Und zwar genau aus den Regionen, wo man halt gewohnt ist, Geschäft vorzufinanzieren. Ähnlich wie Microsoft von Produktabverkäufe, Betriebssystem auf monatliche Beträge ihrer Cloud-Dienste umgestellt hat. Genau so wird das laufen. Da sind wir erst am Anfang.
Jetzt haben wir ja mit der Digitalisierung da offensichtlich unsere, sagen wir mal, Schwierigkeiten, sehen uns vielleicht weiter, als es die Realität es darstellt. Auf der anderen Seite wird uns von vielen, insbesondere großen Beratungshäusern, erzählt, was für Milliardenpotenziale dort liegen. Jetzt kommt KI. Und auch da habe ich gerade schon wieder Studien gehört und Vorträge gehört, wonach uns erzählt wird, dass KI auch Wohlstand bringt. In 10 Jahren kein Unternehmen überlebensfähig ist, ohne dass es KI einsetzt. Dann stelle ich mir wieder die Frage, ja, mag ja sein, aber jetzt haben wir schon mit der Digitalisierung unsere Schwierigkeiten gehabt, dorthin zu kommen, wo wir eigentlich heute sein sollten. Wie sieht es jetzt mit der KI aus? Das, was du kürzlich in Davos hast viel mitgehört, bist ja da quasi an vielen Brennpunkten. Wie siehst du das? Wo stehen wir da heute und wo müssen wir hin?
Also die gute Nachricht ist, dass die künstliche Intelligenz klassisch schwierige Abbruchstellen einfacher macht. Was wir alle kennen ist, der Business Developer, derjenige, der das Geschäftsmodell beschreibt, hat eine Anforderung an die IT, aber nicht ausreichend Sachkenntnis, um zu wissen, wie aufwendig die Implementierung tatsächlich ist. Übergibt das Ganze an die IT-Fachabteilung, die sagt ihm dann, okay, Christian Heinrich, boah, dauert 18 Monate, haben jetzt keine Zeit, super aufwendig, wir sind schlecht gelaunt, ist ein Riesenaufwand, ja, und als Nicht-Experte hat man keine Chance dagegen und lässt im Zweifel lieber sein. Und das ist ja, würde man sagen, Standard in der heutigen Situation, dauert lange, ist aufwendig, keiner weiß es, besser, steckt nicht drin. Die KI ist in der Lage, Leuten, die keine Technikexperten sind, in die Lage zu versetzen, eine halbkompetente Diskussion mit der Umsetzung zu führen. Sowas machen einige Firmen, die ich kenne, und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, dass ich tatsächlich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz muss ich kein Technikexperte sein, sondern ich kann als Mensch mit gesundem Menschenverstand mir die Fragen übersetzen lassen in technische Implementierung, kann mir Abschätzungen holen, jetzt in dem Beispiel für alles Mögliche, kann so. Der Programmierer von morgen ist auch eher jemand, der kluge Fragen stellt und sich den Code dann schreiben lässt, den überprüft. So, also ich glaube, erstmal gute Nachricht für viele Bottleneck-Situationen, wenn man es so sieht und das so erkennt und genau, ja, ausprobiert und zulässt. Die andere Sache ist natürlich die Frage, geht das wieder weg? Und ich glaube auf jeden Fall, dass wir eine totale Enttäuschung erleben werden bei dem, was KI jetzt alles machen soll. Mobile World Congress war letzte Woche in Barcelona, 100.000 Besucher, würde man sagen, alle irgendwie auch künstliche Intelligenz-Experten. Also letztes Jahr gar keiner davon. Also das heißt, da merkt man schon, also was da an heißer Luft, an sagen wir, übertriebener, allen möglichen überspannten Bögen da im Spiel ist, das wird auf jeden Fall wird das zu einer Ernüchterung führen und klar, irgendwann werden es dann auch keine 100.000 KI-Experten mehr sein auf dem Mobile World Congress, sondern wieder was anderes, aber wie mein Namensvetter Ulrich Arnold, nicht verwandt, aber auch schlau, richtigerweise gesagt hat, dranbleiben, jetzt nicht von der Enttäuschung, die jetzt schon absehbar ist, durch diesen sehr hochgepumpten Hype, dranbleiben und konsequent diese sehr, also auch menschenfreundlichen Nutzungsmöglichkeiten in unsere Welt bringen. Ja, und nicht die falschen Schlüsse draus ziehen, weil es wird auf jeden Fall durch diesen Hype-Cycle laufen, wo man dann jetzt in ein paar Monaten sagen wird, ui, da haben ein paar ganz schön den Bogen überspannt und wussten eigentlich gar nicht so richtig, was Sache ist vielleicht. Es wird nicht wieder weggehen, weil es einfach ganzzahlige Faktoren sind, was schneller geht, was nicht mehr erforderlich ist. Die Beispiel war auch, dass diese Ausstellungsstände, wo früher Agenturen Content dafür gemacht haben, Pläne etc., dass die eben in Teilen nicht mehr von Agenturen gemacht werden, sondern von den drei Leuten, die der CMO sowieso für die Messe immer parat halte, die den ganzen Content generieren, das Layout machen und das an die Umsetzer geben. So, das geht nicht mehr weg. Also diese 500.000 Euro, die er sich da spart, die lässt er sich nicht mehr nehmen. Das ist auf keinen Fall eine Mode und das zieht sich halt durch, also mir ist nicht viel bekannt, wo es keine Wirkung hätte tatsächlich, ja.
Und wie lässt sich das dann, oder was ist deine Empfehlung für, sag mal, einen Mittelständler, jetzt hier mit diesem Thema zu starten, mal hier im Service einen Servicebot einzuführen, genau. Funktional? Oder absolut. Hier auch mal, ja, also so einzelne ja. Use Cases, sich ranwagen, ja. Nach vorne gehen, nach hinten gehen,
ja.
Weitere Users also generieren.
Genau, und das ist richtig und vor allem die Leute ernst nehmen. Also ich war jetzt zu viel auf Konferenzen, muss jetzt wieder anders werden, aber zumindest auch einiges gesehen, was passiert. Die Mittelständler sind schon alle da, die kriegen das schon mit, aber sie müssen auch die Botschaften, die ihre eigenen Mitarbeiter zurückbringen, ernster nehmen. Also von nichts kommt nichts. Wenn ich dann diesen einen Mitarbeiter einfach kein Budget gebe, ja. Dann wird es auch zu lange dauern und auch zu klein und zu irrelevant ausfallen. Das wäre eigentlich mein Wunsch, dass man die Leute, die man jetzt schon auf die Technologiemessen schickt und es sind, also würde man sagen, jeder ist irgendwo, nehmt die Leute ernst und lasst sie machen. Genau, mit ein bisschen Budget, aber bitte auch.
Wenn ich jetzt nochmal vielleicht eine letzte Frage stellen darf, und wir sprechen hier von Machen, wir wollen ja auch Zuversicht geben, ich will immer hier auch mutig sein und ich glaube, du bist ein wunderbarer Vertreter dieser Mutmacher, auch durchaus mit einer sehr realistischen Perspektive auf Technologie, Digitalisierung, Innovation. Was sind aus deiner Sicht so die Dinge, die du mitgeben würdest, auch um den Herausforderungen, die wir jetzt zweifelsohne haben? Und ich denke jetzt da nicht an die Krisen, sondern viele andere eher vielleicht, sagen wir, sehr makroökonomische Themen. Was sind deine Quick Hints, die du geben würdest?
Also, das Wichtigste ist tatsächlich, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen, dann müssen wir in weniger, also in man sagt, Diversität unserer Monokultur investieren. Also wir müssen parallele Produktansätze müssen wir einfach zulassen und investieren. Trump würde sagen, make Europe invest again. Ist vielleicht nicht der beste Wirtschaftsphilosoph, um ihn da so zu zitieren, aber genau um das geht's. Make Europe invest again. Dies mit dieser Minimal-Investment-Perspektive sind wir am Anschlag. Man sieht es an den öffentlichen Infrastrukturen, die man eigentlich nicht mehr weiter ausreizen kann, am Bildungssystem. Man sieht es an den Leitungen. Man sieht es an der Gebäudeinfrastruktur, an allem. Und man sieht es an unserer Produktwelt halt leider genauso. Wir haben hervorragende Gewinne ausgeschüttet als Wirtschaft. In den letzten 5 Jahren Gewinne so hoch wie nie zuvor. Ist falsch. Es muss ein erheblicher Teil davon muss reinvestiert werden. Ist das ein Quick-Win? Nee, das ist eine richtige Abkehr von dem Pseudo-Erfolgsmuster der letzten 15 Jahre und das war falsch. Und sich da zu berappeln und zu sagen, okay, verstanden, eine Monokultur ist nicht das, was uns die Zukunft bringt. Was sind die 3, 4 Ansätze, die man parallel hochfährt und gibt ja alles. Also muss jedes Unternehmen einfach mal die Leute fragen, die sie da in diese Konferenzen schickt, was sie da mitbringen, wie geht das? Dienstleister gibt's auch ohne Ende. So einfach machen an der Stelle und wieder anfangen zu investieren.
Danach kann nichts mehr kommen. Danke, oder? Heinrich.
Das war
ein wunderbares Schlusswort. Passend zu unserem Podcast. Danke dir ganz herzlich für deine Zeit und deinen Einblick. Hat mich sehr gefreut. All the best und viel Spaß beim weiteren Innovieren.
Christian, ganz herzlichen Dank ebenfalls. Ja.